my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, Lade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Nachrichtenmagazins Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind Kim Tuivivo
und Miro Ruf.
Im ersten Beitrag sprach Ralf Snorawa in einer Art Ausblick mit dem Bürgermeister von Kirchberg an der Jagst, Stefan Ohr. Thema wird unter anderem die Schulentwicklung und die Bevölkerungsentwicklung sein. Im zweiten Beitrag gibt der Bürgermeister von Bühlertann, Michael Dambacher, einen Ausblick des ländlichen Raums rund um die Gemeinde Bühlertann. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Gestern am Samstag, 5. Januar, ist Wolfgang Schuster als Stuttgarter Oberbürgermeister verabschiedet worden. Er hat dabei, wie sein Vorgänger Manfred Rommel, die Ehrenbürgerwürde der Stadt verliehen bekommen. Schuster wurde 1949 in Ulm geboren. Er ist studierter Jurist und war, bevor er nach Stuttgart kam, Oberbürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd. In Stuttgart war er zuerst für die städtische Kultur zuständig. 1996 wurde er dann zum Oberbürgermeister gewählt. Seine zweite Amtsperiode läuft am 7. Januar ab. Sein Nachfolger ist Grünpolitiker Fritz Kuhn. Er wird am 7. Januar in sein Amt neu eingeführt. Beide Ereignisse sind live im Internet zu sehen. Die Adresse www.stadt-stuttgart-live.de.
Stuttgart. Bundesweit einmalig ist das Schulungsprogramm, das die Polizei zum Thema Elektrofahrzeuge entwickelt hat. Das Programm richtet sich an Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste und zeigt ihnen das richtige Vorgehen bei Unfällen mit Hybrid- und Wasserstofffahrzeugen. Zwar seien diese Fahrzeuge nach Angaben der Fahrzeugindustrie sicherer als herkömmliche Fahrzeuge, jedoch würden zum Beispiel die großen Batterien ein anderartiges Gefahrenpotenzial bergen, sagte Innenminister Reinhold Gall. Unfälle mit Elektrofahrzeugen würden immer häufiger auftreten, je mehr diese Fahrzeuge zugelassen seien. Im Jahr 2020 sollten es bundesweit immerhin 1 Million Elektrofahrzeuge sein. Das Schulungsprogramm, das dieser Entwicklung Rechnung trage, stoße auch international auf Interesse, sagte Gall. Aktuell liege eine Übernahmeanfrage einer Polizeischule in der Schweiz vor. Für die Polizei des Landes werde das Schulungsprogramm im internen elektronischen Informationssystem Polizei Online abrufbar sein.
Stuttgart. Wenn es nach Umweltminister Untersteller geht, soll Baden-Württemberg mit seinem Nachbarn Bayern zur Modellregion für intelligente Stromnachfrage werden. Deshalb soll eine Studie nun untersuchen, wie Großverbraucher ihren Strombedarf gezielt steuern können. Im Zentrum der Studie steht das sogenannte Lastmanagement. Hierbei steuern Großverbraucher ihren Strombedarf so, dass Nachfrage und Stromerzeugung im Einklang sind. Dies soll zu mehr Versorgungssicherheit führen, teilte das Stuttgarter Umweltministerium mit, das auch für die Energiewirtschaft zuständig ist. Umweltminister Untersteller und sein bayerischer Kollege Huber wollen dafür sorgen, dass Großabnehmer Strom vor allem dann verbrauchen, wenn Sonne und Wind ihn reichlich liefern. Und sie wollen das Bewusstsein und die Voraussetzungen dafür schaffen. Die in Auftrag gegebene Studie soll deshalb ganz konkret untersuchen, ob und wie das Lastenmanagement zu den Prozessen in Industrie und Gewerbe passen könnte. Mit den richtigen Anreizen könnte das Lastenmanagement für Unternehmen und die ganze Volkswirtschaft ein Gewinn sein. Süddeutschland soll zur Modellregion für intelligente Stromversorgung werden, hoffen die Minister. Die Ergebnisse der Studie sollen auch in diesem Sommer vorliegen. Mit der Ausarbeitung der Studie beauftragt wurden 2 renommierte wissenschaftliche Institutionen, das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe und die Forschungsgesellschaft für Energiewirtschaft in München.
Stuttgart. Das Landesprogramm Energiesparen fahren wird auch im Jahr 2013 fortgesetzt. Im Haushalt sind dafür 100.000 Euro bereitgestellt. Dies teilte das Verkehrsministerium in Stuttgart nun mit. Mit dem Programm soll eine neue Fahrkultur unterstützt werden, die den Menschen und die Umwelt schont, sagte Verkehrsminister Winfried Herrmann. Energiesparend fahren bedeutet letztendlich weniger Kosten, Lärm, Stress und Risiko. Und das meist bei gleicher Fahrzeit. Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr zeigten, dass nicht nur erhebliche Kraftstoffeinsparungen möglich seien. Auch Unfallschäden und Fahrzeugverschleiß gingen zurück. Das Land bezuschusst die Teilnahme an Spritsparkursen für Bürger in Baden-Württemberg mit 30 Euro je Teilnehmer. In der Regel kostet ein solcher Spritfahrkurs ohne Zuschuss etwa 60 Euro. Die Kursteilnehmer zahlen dabei nur den reduzierten Preis. Ziel der Kurse ist es, den eigenen Fahrstil auf den Spritverbrauch hin zu überprüfen. Dazu wird eine bestimmte Strecke im bisherigen Fahrstil gefahren. Der Kraftstoffverbrauch wird dokumentiert. Anschließend geben erfahrene Trainer Tipps und Tricks zum energiesparenden Fahren. Dann darf man selber noch einmal ran, mit spürbar weniger Verbrauch. Wer Interesse an einem Spritsparkurs hat, kann sich an die Landesverkehrswacht, den ADAC oder die EcoConsult GmbH wenden, die diese Kurse anbieten. Soweit die Nachrichten. Nach etwas Musik geht es hier bei Fokus Südwest auf Radio Störfunk weiter mit dem Jahresausblick des Bürgermeisters von Kirchberg an der Jags, Stefan Ohr. Bürgermeister Stefan Ohr von Kirchberg an der Jagst gibt einen Ausblick seiner Stadt. Im Gespräch mit Ralf Snorawa für Fokus Südwest sprach er über die regionale Schulentwicklung und über die Rolle Kirchbergs als möglicher regionaler Energielieferant. Ebenso sprach er über die positiven Entwicklungen im Bereich des Tourismus und der Herausforderung Bevölkerungsentwicklung im ländlichen Raum.
Herr Ohr, in der Gemeinde Kirchberg gibt es viel mit erneuerbaren Energien, viel mit Kultur. Da fragt sich, gerade was Kultur betrifft, fragt man sich natürlich, wie sieht es mit der Bildung aus in der Gemeinde, beziehungsweise wie soll es in der Zukunft im Bildungsbereich in der Gemeinde aussehen? Ist ja auch ein wichtiger Faktor für jede Gemeinde, wenn eine Schule da ist, weil das natürlich auch den ein oder anderen Zuzug wahrscheinlich von jüngeren Familien doch mit sich bringt.
Im Schulbereich sind wir hier ein sehr zentraler Standort im nördlichen Altkreis Crailsheim. Wir haben alle Schularten hier am Ort. Wir haben das private Gymnasium mit Internat Schlossschule. Dann haben wir die August-Ludwig-Schlözer-Schule. Das ist jetzt seit neuestem Bergrealschule, vormals Hauptschule und Realschule, Grundschule natürlich. Und wir haben in Teilort Gagstadt die Johannes-Gutenberg-Schule, eine Förderschule. Und den Schulstandort hier in Kirchberg zu entwickeln, das ist sicherlich eines unserer wichtigsten Zukunftsthemen. Und wir gehen das sehr offensiv an. Wir haben beispielsweise hier seit mehreren Jahren schon die Ganztagesbetreuung. Das wurde von der Schule und dem Förderverein an der Schule sehr gut, wenn auch von den Räumlichkeiten her provisorisch auf den Weg gebracht. Und da war die Stadt Kirchberg dann als Schulträger ganz einfach in der Pflicht, geeignete Räumlichkeiten zu schaffen. Die Baumaßnahme des neuen Schulhausbaus für die Ganztagesbetreuung, die läuft jetzt circa ein Jahr. Und wir werden dort eine neue Mensa bauen. Wir werden dort entsprechende Gruppenräume für die Nachmittagsbetreuung haben. Eine neue Mediathek mit Bücherei. So denke ich, dass wir hier dann, wenn die Einweihung im Frühjahr dann erfolgt wird, erfolgt ist wieder ein sehr zukunftsfähiger Schulstandort hier in Kirchberg sind.
Könnte man ja fast sagen, dass man in Stuttgart bei der Landesregierung fast träumen könnte, dass es die besten Voraussetzungen sind für eine Gemeinschaftsschule zum Beispiel. Die Entwicklung, die Tendenz soll ja dahin gehen, wenn man jetzt die grün-rote Landesregierung sich dazu anhört, momentan noch zweigleisig gefahren mit dem alten Modell und zu Möglichkeit, das neue sozusagen auszuprobieren. Wie sieht es da in Kirchberg aus?
Wir in Kirchberg, wir beobachten natürlich mit großem Interesse die Entwicklung zur Gemeinschaftsschule, aber ich muss sagen, mit all dem, was in Sachen Gemeinschaftsschule von politischer Seite auf den Weg gebracht worden ist, da sind wir sehr unzufrieden. Die Rahmenbedingungen, die stehen überhaupt noch nicht fest. Es wird in der Landespolitik davon gesprochen, dass es eine regionale Schulentwicklung geben soll. Ich habe mich bereits mehrfach an das Schulamt hier gewandt. Ich habe gefragt, wie sieht denn die Schulentwicklung hier bei uns aus? Wir haben Interesse daran, Gemeinschaftsschule zu werden, aber dann muss es klar sein, in welchem Einzugsbereich wir hier die Gemeinschaftsschule haben werden. Ich bekomme dann Antworten, die lauten, dass die Zuständigkeiten im Moment noch gar nicht geklärt sind, wer die regionale Schulentwicklung vornehmen soll. Und unter diesen Voraussetzungen, da kann die Stadt Kirchberg keine Gemeinschaftsschule beantragen.
Da gibt es jetzt zur Zeit, also es wurde ja schon in der CDU-FDP-Regierung angefangen rumzumodeln an den gesamten Schulmodellen. Sind Sie damit bisher glücklich gewesen? Hat es was gebracht, zum Beispiel eine Werkrealschule einzuführen und die Hauptschule abzuschaffen?
Im Bereich der Schulpolitik, da wurden in den letzten Jahren, unabhängig jetzt, welche Regierung das auf den Weg gebracht hat, wurden große Fehler begangen. Es hat ja schon damit angefangen, dass das 9-jährige Gymnasium zugunsten des G8 dann abgeschafft wurde. Jetzt brauchen wir wohl wieder ein Schulmodell, um ein G9 zu testen, das eigentlich über Jahre, Jahrzehnte gut funktioniert hat. Ein großes Problem ist Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung. Hier wird sich künftig die Frage stellen, ob Eltern überhaupt noch bereit sind, ihre Kinder auf Hauptschule oder Werkrealschulen zu schicken oder ob man nicht grundsätzlich sagt, nee, unsere Kinder, die müssen mindestens in die Realschule oder ins Gymnasium gehen. Ich denke, wenn man Entwicklungen einleiten möchte und in ein zweigliedriges Schulsystem kommen, dann muss man das auch offensiv angehen, aber nicht in solch einem schleichenden Prozess mit einer weiteren Schulart, Gemeinschaftsschule. Das wird nicht gut funktionieren und ich habe schon gemerkt, dass vor allen Dingen der ländliche Raum bei diesen Entwicklungen sehr leiden wird.
Eine Chance des ländlichen Raums sind die erneuerbaren Energien. Sie haben im letzten Interview ja gesagt, sie sind im Grunde autark. Will man dann jetzt darüber hinaus noch gehen und zum Stromlieferanten werden in der Gemeinde?
Gut, wir sind bereits seit der Inbetriebnahme der 7 Hektar Freiflächenphotovoltaik sind wir schon Stromlieferant, aber wir wollen das noch ausbauen. Im Moment ist es in Baden-Württemberg ein großes Thema, die Windkraft weiterzuentwickeln. Und hier gibt es in Baden-Württemberg einige Bereiche, wo man ganz besonders hinschauen muss. Und wir hier in Nordwürttemberg und insbesondere Hohenlohe, wir gehören da dazu. In Kirchberg sind wir in einem Gemeindeverwaltungsverband mit Walhausen und Roth am See. Wir haben die entsprechende Flächennutzungsplanung auf den Weg gebracht. Es ist klar, dass wir hier die Windkraft ausbauen werden. Wir möchten das versuchen, verträglich zu machen. Zum einen mit den Interessen von Natur, Landschaftsschutz, auch Denkmalschutz ist in Kirchberg ein großes Thema. Auf der anderen Seite möchten wir natürlich auch dem Rechnung tragen, dass Landbesitzer, dass Investoren ihre Interessen hier in der Raumschaft haben. Im Moment, denke ich, sind wir da auf einem guten Weg, das in Einklang zu bringen. Aber wir sind sehr gespannt, welche Entwicklungen bei der Windkraft in den nächsten Monaten auf uns zukommen.
Dann gibt es natürlich für Kirchberg interessant, zumal es ja an der Autobahn ja auch für sich werben kann, natürlich auch den touristischen Bereich. Gibt es da schon Ideen oder Planungen, da vielleicht zukünftig mehr zu machen?
Guter Tourismus in Kirchberg, der hat sich die letzten Jahre entwickelt, gewandelt, aber zum Positiven. Das Thema Fahrradfahren, Fahrradtourismus, das ist sehr stark im Kommen und wir in Kirchberg, wir haben uns dem auch verschrieben. Wir liegen hier am Kocher-Jagdstraatweg, der wurde zuletzt auch etwas im Verlauf hier geändert, wurde etwas sicherer gestaltet. Wir haben hier im Städtle jetzt auch einen Fahrradrundweg rund um das Schloss auch ausgewiesen, weil wir sind ein sehr schönes Städtle hier, wir haben was zu zeigen und wir möchten das gerne auch den Radtouristen zeigen. Ansonsten haben wir in Kirchberg natürlich unsere tolle Landschaft zu bieten mit dem Jagdstal. Das für den sportlichen Radfahrer ist es dann genau das Richtige. Und ich glaube, dass wir im touristischen Bereich schon noch gute Chancen und Entwicklungen haben werden. Wir von der Stadt, wir haben ja auch eine Einrichtung, wo Touristen ansprechen soll. Das ist unsere Erlebnisherberge, vormals Jugendherberge. Die Stadt Kirchberg hat hier ein eigenes Betreiberkonzept entwickelt. Die Pächterin macht ihre Aufgaben dort sehr gut. Wir sind zwischenzeitlich als Schullandheim geführt. Es kommen verstärkt Schulklassen dann auch nach Kirchberg. Und so denke ich, dass wir da für die Zukunft ganz gut aufgestellt sind.
Natürlich wichtiges Thema für die Zukunft, für jede Gemeinde ist der Bevölkerungszuwachs. Im Landkreis Schwäbisch-Hall muss man ja eher in diese Richtung reden, weil insgesamt ein leichter Zuwachs vielleicht zu verzeichnen ist. Zumindest die Kreisstadt Schwäbisch-Hall kann ihn verzeichnen. Wie sieht es da in Kirchberg aus?
Die Bevölkerungsentwicklung im Landkreis Schwäbisch-Hall ist so, dass die größeren Städte eher zulegen, dass aber die Umlandgemeinden Schwierigkeiten haben. Und die Stadt Kirchberg, die hat in den letzten Jahren sukzessive Einwohner verloren. Jetzt in den letzten 2 Jahren konnten wir uns halten, auch zuletzt wieder leicht zulegen auf knapp über 4.300 Einwohner. Aber es ist dann schon auch entscheidend, was in der Gemeinde an Arbeitsplätzen geboten werden kann, was an Infrastruktur vorhanden ist. Das sind die Themen, wo wir dran arbeiten müssen. Aber tendenziell sind wir hier natürlich auch von der demografischen Entwicklung in Baden-Württemberg und in Deutschland betroffen. Und da muss einfach jede Gemeinde ihre Hausaufgaben machen. Aber ich denke, wir sind in der Zukunftsthemen gut aufgestellt und so darf ich auch der Entwicklung, was die Einwohnerzahlen anbelangt, positiv entgegenschauen.
Der Bürgermeister Michael Dambacher gibt einen Ausblick des ländlichen Raums rund um die Gemeinde Bühler-Tann. Er sprach mit Ralf Snorawa für Fokus Südwest über die Schwierigkeiten, die Strukturen des ländlichen Raums zu erhalten. Dambacher wünscht sich dabei manchmal mehr Unterstützung von der Landesregierung. Ebenso spielt die Energiegewinnung und Energieeffizienz der Gemeinde eine zentrale Rolle in der zukünftigen Entwicklung von Bühler-Tann.
Herr Dambacher, wenn ich nach dem grünen Verkehrsminister von Baden-Württemberg gehe, Winfried Herrmann, sollte es Maut auf eigentlich allen Straßen geben. Sowas etwas, das in Zukunft ja auch wichtig werden soll für den ländlichen Raum, weil wo weniger Menschen wohnen, ist natürlich umgerechneter Straßenbau teurer. Wenn ich ihn da zitieren darf, aber er soll natürlich erhalten werden. Jetzt hat die Gemeinde Bühler-Tann natürlich mit dem Verkehr, mit dem Durchgangsverkehr ein Problem. Wären Sie glücklich, wenn es so eine Maut gäbe? Glauben Sie, dass es tatsächlich dann weniger Verkehr geben wird?
Das ist eine gute Frage. Also man kann eines ja momentan beobachten, der Sprit wird auch jedes Mal teurer und man sagt immer, der Verkehr müsste dann irgendwann mal auch nachlassen. Das beobachte ich genauso wenig. Ich denke mal, das wäre eine zusätzliche Einnahmequelle, um zumindest mal den Straßenbau und auch den Landeshaushalt an der einen oder anderen Stelle oder auch vielleicht den Bundeshaushalt, je nachdem, wer die Maut erhebt, dann entsprechend auch zu sanieren. Faktisch aber natürlich, und ich hoffe, dass die Landesregierung, egal welche da an der Macht ist, den ländlichen Raum nicht vergisst. Denn letzten Endes darf man eines nicht ganz vergessen, 70% des Landes sind öffentlicher oder sind ländlicher Raum. Und letzten Endes, wenn man sich Regionen wie den Landkreis Schwäbisch Hall anschaut, hier gibt es sehr, sehr viele mittelständische, aber auch Handwerksbetriebe, die, sage ich mal, für Arbeitsplätze sorgen. Und letzten Endes arbeiten diese Firmen auch viel in Stuttgart. Also ich hoffe, dass die Stuttgarter das auch uns ein Stück weit honorieren und auch hierfür sorgen, dass dann unsere Handwerksbetriebe und auch unsere Unternehmen dann auf ordentlichen Straßen dann auch nach Stuttgart noch weiterhin fahren können. Inwieweit eine Maut unser Problem löst, davon bin ich jetzt nicht sonderlich überzeugt, dass das das Allheilmittel ist, aber es ist vielleicht eine zusätzliche Einnahmequelle, um eben genau im Bereich Straßenbau, im Bereich Sanierung und vielleicht auch im Bereich Ortssanierung und Ortsumfahrungen entsprechende Mittel bereitstellen zu können, um die Situation vielleicht vor Ort dann zu entschärfen. Aber es wird mit Sicherheit nicht die Lösung aller Probleme darstellen.
Sind Sie denn mit der Förderung der Landesregierung für den ländlichen Raum im Großen und Ganzen zufrieden oder gibt es da noch Bereiche, wo Sie sagen würden, da würde ich mir noch mehr Impulse wünschen?
Ich sag's mal, ein Thema war auf jeden Fall Straßenbau, das hat man schon angesprochen. Da haben wir momentan statt Straßenbau ja mehr Radwegsbauplanung. Auch schöne Sache, aber momentan ist sicherlich der Fokus mehr oder müsste mehr gerichtet sein auf den Straßenbau. Im Bereich weitere Impulse gibt es sicherlich so Tendenzen, wo ich mich manchmal frage, wie geht es weiter? Werden da entsprechende Schwerpunkte gesetzt, nämlich im Bereich der Sanierungsprogramme? Tendenziell, wir haben ja selber auch einen Antrag gestellt dieses Jahr zur Aufnahme ins Landessanierungsprogramm. Da würde ich mir wünschen, dass man gerade eben Gemeinden, die eben noch einen funktionierenden Ortskern haben und die noch entsprechende Infrastrukturen vorweisen, dass man denen natürlich auch irgendwo hilft, zumindest auch langfristig diese Strukturen aufrechtzuerhalten, weil wir eben momentan die Tendenz auch haben, dass viele junge Leute eben Richtung Stadt ziehen. Und wenn wir hier nicht auch entsprechende Anreize schaffen und dazu benötigt es eben auch finanzielle Unterstützung, werden wir hier langfristig natürlich diese Strukturen nicht halten können. Und da wird der ländliche Raum insgesamt natürlich unattraktiver. Und wenn mal Strukturen weg sind, ist es natürlich umso schwieriger, diese entsprechend wieder neu aufzubauen. Und da hoffe ich natürlich schon, dass die Landesregierung hier in der Richtung noch mehr unternimmt und auch noch mehr dafür sorgt, dass eben auch die Strukturen im ländlichen Raum langfristig erhalten bleiben. Es gibt das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum, keine Frage, das gab es davor schon, das gibt es auch nach wie vor noch. Aber ich denke mal, dass, und das ist so meine Wahrnehmung momentan, ob man das in der Schulpolitik sieht, in der Polizeistrukturreform, egal in welcher Struktur, die wir momentan erleben, geht es immer ein Stück weit gegen den ländlichen Raum und nicht eben im Sinne des ländlichen Raums, dass man hier diese Strukturen vor Ort stärkt oder zumindest erhält. Und wie gesagt, allein schon in dieser Konstellation hoffe ich mir, dass die Regierung in Stuttgart diese Strukturen, die eben vor Ort da sind, die auch noch funktionieren, dass man die versucht natürlich auch zu halten.
Das Ministerium für Umwelt und Energie hat ja auch interessante Impulse gegeben. Stichwort erneuerbare Energien. Wie sieht es da in Bühler-Tann aus? Wird Bühler-Tann je energieautark werden oder ist die Lage einfach ungünstig?
Das kommt drauf an. Also man muss eins dazu sagen, die Gemeinde Bühlertann hat schon seit vielen Jahren zum Beispiel Blockheizkraftwerke, Nahwärmekonzeptionen, wie öffentliche Gebäude versorgen. Das haben wir schon seit über 10 Jahren zum Beispiel. Wir haben Photovoltaikanlagen vor 2 Jahren aufgebaut, die entsprechend dafür sorgen, dass wir auch Solarenergie quasi und regenerative Energie erzeugen. Ein ganz großes Thema, das ja auch von Grün-Rot oder ich sage jetzt mal auch von der Bundesregierung ja auch eingefordert wird, ist auch die Frage, wie geht es weiter mit dem Thema Windenergie? Auch da sind wir momentan im hohen Logenbereich hier und auch hier in Bühlertann in ernsthaften Gesprächen, ob man hier zumindest vielleicht die ein oder andere Windkraftanlage baut. Da sind wir momentan, wie gesagt, im Planungsstand so weit, dass es hier eventuell Flächen gibt, die notwendige Windhöfigkeit aufweisen. Inwieweit aber dieses Projekt überhaupt realisiert werden kann. Und also ursprünglich waren da mal Zahlen im Raum gestanden von 15 Anlagen. Mittlerweile hat sich's reduziert auf 3. Vielleicht bleibt es auch bei gar keiner. Wir wissen es heute noch nicht. Das werden die artenschutzrechtlichen Gutachten noch ergeben, ob hier überhaupt was gebaut werden kann. Aber nehmen wir mal einfach mal an, es würden 2, 3 Anlagen tatsächlich gebaut werden, dann würden die so viel Strom erzeugen, dass Bühlertann rein rechnerisch eigentlich energieautark wäre. Aber wie gesagt, das ist alles noch Zukunftsmusik. Das werden wir erst im nächsten Jahr dann auch erleben, ob zum Beispiel überhaupt hier Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 139 Meter Höhe plus 50 Meter Rotorblatt, das heißt also Anlagen mit knapp 190 Meter Höhe, ob die hier überhaupt realisiert werden können oder nicht. Und wenn das so käme, dann wäre in der Tat die Gemeinde Bühlertann energieautark.
Sie haben vorher das Stichwort Sanierung angeführt. Kann man natürlich jetzt auch hier anwenden, nämlich im Stichpunkt Energieeffizienz. Wie sieht es da mit gemeindeeigenen Objekten aus? Sind sie schon bei allen durch oder steht noch was an?
Also wir haben vor 1,5 Jahren die Schule energetisch saniert. Das war auch insgesamt mit der Erneuerung und Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume ein Investitionsvolumen von 1,4 Millionen Euro. Wir haben sämtliche andere öffentlichen Gebäude energietechnisch soweit instand gesetzt. Das war noch Leistung meines Vorgängers, der sich da stark eingesetzt hat. Ein Thema, das ich jetzt vor einem Jahr initiiert habe, ist das Thema Straßenbeleuchtung, hier auch Energieeffizienz zu erzielen. Wir haben momentan noch Natriumdampflampen im Einsatz, die teilweise 80, 90 Watt pro Lampe verbrauchen und haben jetzt schon mal an der einen oder anderen Straße, also wir haben eine Referenzstraße mal eingerichtet, da haben wir momentan Lampen am Laufen, die verbrauchen nur 29 Watt. Und da sind wir momentan dabei. Wir haben entsprechende Fördermittel für dieses Jahr jetzt schon erhalten, unsere Straßenbeleuchtung sukzessive in den nächsten 4, 5 Jahren komplett umzustellen auf diese neue LED-Technik, die eben noch viel, viel mehr, sage ich mal, Möglichkeiten schafft, als es die Natriumdampflampen eben können. Ich sage nur einfach mal das Stichwort Dimmbarkeit von Lampen. Da können Sie zum Beispiel mit einer, nehmen wir einfach mal diese 29 Watt Lampe, da können Sie mit 15 Watt Bestromung immer noch 70% Ausleuchtung oder Leuchtkraft immer noch erzeugen, was zu bestimmten Uhrzeiten, sage ich jetzt mal nachts um 2 oder 3 durchaus auch ausreichen kann. Und da sehe ich noch ganz großes Potenzial auch für uns als Gemeinde da, in der Richtung noch viel, viel Energie auch einzusparen.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Moderation und Redaktion Kim Tulvivo, Miro Ruff, Ute Bartels und Ralf Snorawa.